Bei mir auf dem Zettel steht Guten Morgen, aber ich glaube, ich kann schon Mahlzeit sagen. Ich hoffe, ihr seid noch fähig und bereit, etwas aufzunehmen. An jedem normalen Arbeitstag in der Woche fahre ich 45 Minuten zur Arbeit. Und das Auto, mit dem ich diese 18.000 Kilometer Arbeitsweg pro Jahr zurücklege, ist ein kleiner Toyota Starlet. Viele kennen dieses Auto. Und es ist nicht das teuerste Auto in unserer Gegend, das kann ich direkt sagen, aber es ist doch wertvoll für mich, weil es seine Aufgabe pflichtbewusst jeden Tag erfüllt. Und bevor ich dieses Auto gekauft habe, hatte ich ein gleiches Auto, nur in roter Farbe. Und das rote Auto wurde bei einem Unfall zerstört. Es war wirtschaftlich ein Totalschaden und hatte nur noch Schrottwert. Wenn ich es verkaufen wollen würde, was ich dann auch getan habe, konnte man das nur als Unfallauto oder quasi zum Restschrott oder Materialwert verkaufen. Es ist dann auch für mich persönlich nicht mehr wertvoll gewesen, da ich mit diesem roten Auto nicht mehr zur Arbeit fahren konnte. Alles in unserem Leben hat einen bestimmten Wert. Da ist vielleicht ein gemütlicher Pullover, den der Mann schon seit 25 Jahren gerne und oft trägt. Und er ist ihm wertvoll, aber seine Frau kann ihn eigentlich in dieser Klamotte nicht mehr sehen. Da ist die Deko vor der Haustür, für die die Frau eine Menge Geld ausgegeben hat. Und als der Mann zur Tür hineingekommen ist, hat er noch gar nicht mal gemerkt, dass da neue Deko an der Tür steht. Es gibt Sachen, die sind uns wertvoller als andere. Einige Sachen kann man mit Geld bewerten und andere Sachen sind mit Geld nicht zu bewerten, weil sie nicht materiell sind. Aber alles hat einen bestimmten Wert für uns. Das heißt, jede Sache, vielleicht in deinem Haus, in deinem Leben, wenn du sie betrachtest, wird sie einen gewissen Wert für dich haben oder vielleicht auch wertlos sein. Aber was ist die wertvollste Sache, die du besitzt? Ein jeder von uns hat sie und sie ist nicht mit Geld zu bezahlen. Und wer diese Sache verliert, kommt auf den Friedhof. Also was ist es? Das Leben. Genau. Das Kostbarste, was du hast, ist dein Leben. Und wir haben nur ein Leben, das ist klar. Aber was machen wir daraus? Bei uns auf der Arbeit, wir sitzen zwar viel am PC, aber wir haben doch trotzdem immer einen Kugelschreiber. Die sind wichtig, gehen aber oft verloren. Also der im Büro arbeitet, der weiß, es fehlt meistens an Kugelschreibern. Und bei uns auf der Arbeit haben wir jemanden, der für die Materialbestellung zuständig ist. Dann kann ich zu dem hingehen und dann bestelle ich mir einfach 100 neue Kugelschreiber. Absolut kein Problem. Wenn wir gleich nach dem Mittagessen nach Hause fahren und uns an den Mittagstisch setzen, sollte dann entweder ein Teller oder ein Glas zu Bruch gehen, dann werden wir einfach ein neues aus dem Regal nehmen und trotzdem Mittagessen, weil wir haben genug Tassen und genug Teller und wir holen uns einfach ein neues. Aber mit dem Leben ist es nicht so. Es wäre ja einfach, wenn ich einige Leben hätte, 3, 5 oder vielleicht auch 10, und dann könnte ich im nächsten Leben immer das tun, was ich im vorherigen Leben verpasst habe. Aber diese Chance habe ich nicht und diese Chance hast du auch nicht. Du lebst nur einmal. Und in diesem Zusammenhang, mit diesem Anzahl der Leben, musste ich auch wieder an mein Auto denken. Vielleicht eine Frage an die Jungs. Wie viele Gänge hat ein Auto? 6 plus Racing-Gang. Also es gibt 6, mein Starlet hat 5, mein Ford hat 6. Ich suche manchmal beim Starlet den 6., aber den gibt es nicht. Aber es gibt einen Gang. Oder eine Funktion hat jedes Auto, die ist total super. Und diese Funktion wird oft bei der Aufzählung der Gänge vergessen. Ich weiß nicht, ob du das als Racing-Gang bezeichnest. Den Rückwärtsgang, genau. Der Rückwärtsgang am Auto ist echt genial, weil wenn ich irgendwo in eine falsche Straße eingebogen bin und merke es sofort, habe ich die Möglichkeit, den Rückwärtsgang einzulegen, fahre ein Stück zurück, biege erneut ab und dann in die richtige Richtung. Dein Leben kannst du nicht zurückspulen. Du kannst nicht ein Stück deines Lebens wieder zurückgehen, dann neu abbiegen und dann den richtigen Weg wählen. Die Tage, Wochen, Monate und Jahre kannst du nicht wieder starten, wieder neu starten. Jetzt sagst du vielleicht, das ist mir bewusst. Und deswegen versuche ich, mein kurzes Leben mit allem Möglichen vollzustopfen. Man steckt alles rein in dieses kurze Leben, was nur geht, und versucht, sich alles Bietende mitzunehmen. Und dann bemüht man diesen schönen, poetischen Spruch, nicht die Jahre zählen im Leben, sondern das Leben in den Jahren. Das passt dann sehr gut dazu, zu unserem Lebensstil, und schon macht man alles richtig. Aber das, was wir in unser Leben reinpacken, das prägt unser Handeln und unser Leben. Welche Dinge prägen dein Leben? Sind es vielleicht nur die aktuellen Ereignisse, die angesagten Trends, der Mainstream oder die Angebote, die uns überhäufen von drumherum? Bist du so ein Getriebener der Zeit oder wirst du von Jesus geprägt? Das Leben ist wertvoll, das Leben ist kurz. Aber die Frage ist, wie sollen wir leben? Und die Frage kannst du nur beantworten, wenn du weißt, wofür du leben möchtest. Mach ein paar Dinge und mach sie gut. Du wirst nicht viel Zeit haben. Vieles hat keinen Bestand. Also konzentriere dich auf 2 oder 3 Aufgaben und bringe sie herausragend zu Ende. Diesen Ratschlag gab man dem Apple-Chef Steve Jobs, nachdem er die niederschmetternde Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen hatte. Mach etwas, aber bring es herausragend zu Ende. Und als sein Tod näher rückte, reiste Steve Jobs nicht mehr durch alle Welt und er hat auch viele wichtige Termine abgesagt. Er wusste, was er noch fertigbringen wollte, das iPhone und das iPad. Als er am 6. Oktober 2011 starb, waren sowohl das iPhone als auch das iPad auf dem Markt und erfreuten sich größter Beliebtheit. Man kann ein so sehr fokussiertes Leben von dem Steve Jobs nur bewundern. Doch bleibt für uns diese Frage, ob das Ziel, welches er hatte, bleibenden Wert hat. Gilt etwa ein gelungenes iPad vor dem Richterstuhl Gottes als Beweis, dass ich richtig gelebt und gehandelt habe? Jesus hat einmal gesagt, dass man die ganze Welt erobern kann und am Ende doch nichts hat, wenn man die eigene Seele außer Acht gelassen hat. Und von dem ehemaligen Chef des Apple-Konzerns sollten wir von seiner Zielstrebigkeit lernen. Nur was wir erstreben, muss einfach mehr wert sein als so ein Superhandy. Es muss Wert für eine große und unentrinnbare Ewigkeit haben. Was ist das Ziel deines Lebens? Danach, was für ein Ziel du hast, sollst du das "Wie soll ich leben?" ausrichten. Und wenn Jesus Christus dein persönlicher Erretter ist und wenn du ihn angenommen hast, dann können wir die Frage nach dem "Wie soll ich leben?" mit der Bibel beantworten. Apostel Paulus, der einige Briefe in der Bibel geschrieben hat, der nimmt die Sportler und Athleten als Vorbilder für unser Leben als Kind Gottes. Da lesen wir in 1. Korinther 9, ab Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Ein Sportler, der zu einem Wettkampf antritt, weiß, was er will und er weiß, was er zu tun hat. Er konzentriert sich auf die eine Sache, auf den Sieg. Er möchte gewinnen. Kein Sportler geht in den Wettkampf, ohne wirklich gewinnen zu wollen. Und wenn er weiß, dass er nicht zu den Stärksten gehört, so versucht er zumindest, ans Limit zu gehen und seine beste Leistung zu zeigen, um vielleicht doch den Sieg davonzutragen. Paulus fordert uns auf, es den Sportlern gleich zu tun. Wir sollten unser Leben so gestalten, dass wir den Siegeskranz gewinnen. Der Glaube an Jesus Christus ist kein Hobby, dem wir nach Lust und Laune nachgehen können. Sind Sie sportlich? Wurde einmal einer gefragt. Und er antwortete, ja, das bin ich. Was machen Sie denn für eine Sportart? Ich gucke immer die Sportschau und interessiere mich sehr für Olympia, war seine Antwort. Ein Zuschauer, aber kein Sportler. Und dieses Wissen und Können, also es war ein Zuschauer und kein Sportler. Und diese Zuschauer, die wissen und können immer alles besser. Vor kurzem war die Handball-WM. Im Spiel um Platz 3 hätte Deutschland 5 Sekunden vor Schluss den Siegestreffer erzielen können. Sie liefen mit 3 Mann auf das gegnerische Tor zu. 2, die den Ball hatten, die waren ein bisschen eingeschränkt und hätten nur nach rechts rüber passen müssen. Dann wäre der deutsche Spieler frei vor dem Tor gewesen und wir hätten die Bronzemedaille gewonnen. Aber die Spieler haben es nicht gesehen und ich habe es nicht verstanden, warum die den Spieler rechts nicht gesehen haben. War doch klar, war doch leicht. Stattdessen haben wir mit der letzten Sekunde das Gegentor kassiert und sind nur 4. geworden. Ich war zu dem Punkt der Zuschauer und nicht der Sportler auf der Platte. Und die Zuschauer, die wissen immer und können immer alles besser. Schieber, schlechter Schiedsrichter, komischer Torwart, richtige Flaschen, die da auf dem Feld stehen. Da muss man doch flanken oder werfen und so weiter. Wir als Kinder Gottes sollten keine Zuschauerchristen sein. Die Rettung durch Jesus bedeutet nicht, dass ich einen Sitzplatz im Stadion oder vor dem Fernseher gewonnen habe, sondern es bedeutet, dass ich selbst an diesem Rennen, an diesem Wettkampf teilnehme. Ich selbst bin in diesem Wettlauf mit einbezogen durch den Glauben und durch die Wiedergeburt, die ich in Jesus Christus bekommen habe. Ich soll loslaufen und nicht auf dieser Wettkampfbahn sitzen bleiben. Ich soll meine ganze Kraft einsetzen, um den Sieg zu erringen. Und ein Langläufer, der sagte einmal, in jedem Wettkampf gibt es einen toten Punkt, an dem ich aufgeben möchte. Aber dann denke ich an das Ziel und kämpfe weiter. Nur wer sich auf das Ziel konzentriert, kann den Sieg erringen. Und um den Sieg zu erringen, muss ich konsequent sein. Das haben wir gerade schon in Vers 25 gelesen. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um den vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und jeder, der einen Sport betreibt, der weiß, wie recht Paulus hat. Wenn man im Sport etwas erreichen möchte, dann bringt das viel Einschränkung mit sich. Es ist erstaunlich, wie Menschen bereit sind, auf Dinge zu verzichten. Sie möchten ein Ziel erreichen, sie haben ein Ziel vor Augen und ordnen dem viel unter. Oft wird 2 bis 4 Mal die Woche trainiert. Manche trainieren sogar mehrmals täglich, 7 Tage die Woche. Die Ernährung wird umgestellt, es wird viel Geld für Übungsgeräte, Ausrüstung, Reisen und so weiter ausgegeben. Das geschieht im Normalfall alles freiwillig. Das nehmen diese Leute alles in Kauf, um irgendeinen Pokal oder eine Medaille zu gewinnen, die man später dauernd abstauben muss. Interessant ist die Tatsache, dass nicht die Entbehrungen im Vordergrund stehen, sondern das Ziel. Aufgrund seines Zieles leitet der Sportler Konsequenzen für sein Leben ab. Sein Leben wird von dem Ziel bestimmt, das er hat. Er richtet es vollkommen darauf aus. Wenn ich zum Beispiel Englisch lernen möchte oder ein englisches Sprachstudium machen möchte, dann reise ich nicht nach Paris für ein halbes Jahr, obwohl ich die Stadt vielleicht sehr schön finde oder es vielleicht einer meiner Lieblingsstädte ist, sondern ich fahre in eine Stadt, wo Englisch gesprochen wird. Vielleicht nach Manchester oder Liverpool, die lange nicht so schön sind. Wenn ich ein Haus bauen möchte, dann werde ich vielleicht auf die Ferien verzichten, um schneller voranzukommen. Aber wenn ich anfange, nichts mehr zu essen, dann sterbe ich den Hungertod, bevor das Haus fertig ist. Und genauso sollte das Leben von uns Christen vom Ziel bestimmt sein. Nicht der, der auf viel oder der auf am meisten verzichtet, hat die größten Chancen auf den Siegeskranz. Man kann die größten Opfer leisten, aber das will Paulus gar nicht sagen, das erwartet er gar nicht von uns. Timotheus schrieb er einmal in 2. Timotheus 2, Vers 5. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Man kann also unter viel Aufopferung kämpfen, auf viel verzichten und sich damit prahlen. Das sind die Christen, die mitten auf der Wettkampfbahn stehen bleiben und den anderen erzählen, worauf sie schon verzichtet haben, wie viel sie schon geopfert haben in ihrem Christenleben. Und sie meinen, diese Aufopferung ist eine Trophäe, mit der man sich schmücken kann, schon unterwegs. Und sie verlieren so den Wettkampf und das Ziel aus den Augen. In Kolosser Kapitel 2, Vers 23 können wir von ihnen lesen. Das sind Christen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und auch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Diese Menschen legen ihren Fokus nicht auf das Ziel, sondern auf die Opfer, die sie hier auf dieser Erde bringen müssen. So sollen wir nicht kämpfen. Vielmehr sollten wir vor diesen Leuten sogar aufpassen. Paulus warnt uns vor diesen Leuten ein paar Verse vorher in Kolosser 2, Vers 18. Da steht, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut gefällt. Es ist interessant, dass hier Demut als fleischliche Gesinnung beschrieben wird. Und ja, Demut gibt es auch als fleischliche Gesinnung. Nämlich dann, wenn man sich selbst in seiner Demut gefällt. Wir sagen zum Scherz immer stolz auf meine Demut. Aber Paulus schreibt, dass es so Leute gibt. Und weiter sagt Paulus in 1. Korinther 9, Vers 26. 1. Korinther 9, 26. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen. Ich denke, jeder von uns hat schon mal einen Boxkampf gesehen. Und jeder Schlag, der nicht beim Gegner landet, sondern ins Leere geht, der kostet wahnsinnig viel Kraft. Außerdem birgt so ein Schlag ins Leere die Gefahr, vom Gegner selbst getroffen zu werden. Und wir, als Kinder Gottes, wir müssen unseren Gegner kennen. Unser Gegner ist kein geringerer als der Teufel selbst. Er versucht, uns zu verführen. Er möchte, dass wir in unserem wertvollen, kurzen Leben Dinge tun, die am Ziel vorbeiführen. Unser Leben soll voll mit Dingen sein, die ins Leere laufen. Unser Leben soll uns nur so durch die Hände rieseln, ohne dass wir es merken, einfach weil wir so stark beschäftigt sind. Ich habe in dieser Woche einen Geschäftskunden angerufen. Ich mache Geschäftskundenbetreuung auf der Arbeit. Ich habe diesen Kunden angerufen, weil mir sein Kontostand nicht gefallen hat. Und wir haben vor einem Jahr ein Gespräch geführt, da hatte der ein Problem. Und ich habe ihm eine Menge Geld zur Verfügung gestellt, damit er dieses Problem beseitigen kann. Und beim Blick auf sein Konto stehen wir ein Jahr später genau vor demselben Problem. Diesen Kredit, den ich ihm gegeben hatte, war dafür da, dieses Problem zu beheben. Und im Gespräch mit ihm teilte er mir mit, dass er mit diesem Geld ein paar andere, aber auch wichtige Dinge beschafft hat. Und der Rest sei ihm wortwörtlich einfach so durch die Hände gerieselt. Wo ist es hin? Das, was durch die Hände gerieselt ist. Welches Ziel hatte diese Investition? Wie ist es bei uns? Gott gibt dir das Leben. Was machst du daraus? Ein Leben, welches ins Leere hineingeführt wird, kann Gott nicht gefallen, sondern es ist ganz im Sinne des Teufels. Er möchte, dass wir mit leeren Händen dastehen. Er möchte Besitz von uns ergreifen und über uns herrschen. Er versucht, durch unseren Leib unser Fleisch zu verführen. Und zu Beginn haben wir in 1. Korinther 9, Vers 27 gelesen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus kämpft nicht gegen Petrus, Jakobus oder Andreas. Der Kampf ist kein Wettstreit mit anderen Christen, wie es manchmal heute in unseren Kreisen aussieht. Nicht, wenn Paulus die anderen Christen besiegt hat, hat er gewonnen und bekommt den Siegeskranz. Paulus kämpft gegen sich selbst. Er ist sich offenbar der Schwachheit seiner selbst bewusst. Hebräer 12, Vers 1b. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Paulus, er weiß um die Möglichkeit, sich als Christ wieder in ein sündhaftes Leben zu verstricken. Es besteht diese Möglichkeit, dass wir als Kinder Gottes uns trotzdem mit dieser Sünde umstricken, dass sie uns behindert, einfach diesen Kampf zu führen. Und wir haben davor gelesen, ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Das ist ein kurzer Satz, aber die Aussage oder die Wirkung hinter dieser Aussage ist gewaltig. Es ist etwas, woran wir oft scheitern. Aber wie kann ich mein sündiges Fleisch bezwingen? Und das können wir nachlesen in Galater 5, Vers 16 bis 25. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist unsere Heiligung. Gott möchte, dass wir uns mit der Kraft des Heiligen Geistes von innen heraus reinigen. Und ich habe ganz bewusst die komplette Auflistung vorgelesen, weil ich glaube, dass für einen jeden etwas dabei ist. Wenn ich mir alleine das Wort Götzendienst rauspicke, bin ich überzeugt, dass ein jeder etwas hat, womit er kämpfen muss. Etwas, was ihm hin und wieder wichtiger ist als Gott. Vielleicht der Urlaub, das Geld, mein Haus, oder einfach die Bequemlichkeit. Wenn ich in meinem Herzen beständig aufräume und Gott Raum gebe, dann habe ich Kraft, gegen die Sünde zu siegen. Ich kann mir Gebote und Regeln aufstellen, um ein besserer Mensch zu werden, aber ich werde es nicht schaffen. Und ganz oft haben wir zum Jahresbeginn uns schon etwas vorgenommen. Mittlerweile nimmt man sich schon nichts mehr vor, weil man weiß, dass man es eh nicht schafft. Und oft ist es so, wenn man sich was vorgenommen hat, dann ist am 2. Januar schon alles vorbei und es hat nicht geklappt. Und solange wir der Sünde in unserem Herzen Raum geben, zieht es die Sünde von außen an. Es ist wie ein Magnet. Und Gott möchte, dass wir uns als Läufer, als Kämpfer in dieser Kampfbahn heiligen und diesen Sündenmagnet in unseren Herzen zertrümmern und zerstören. Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Die Heiligung ist ein Kampf gegen die Sünde und den Teufel. Wir müssen uns heiligen. Gott gibt uns Werkzeuge zu diesem Kampf in die Hand. Er sagt jetzt nicht einfach so, du musst dich heiligen, du musst kämpfen, jetzt leg mal los, wie kannst du selber sehen? Er lässt uns nicht alleine stehen, nein, er gibt uns seinen Heiligen Geist und stellt uns eine komplette Waffenrüstung zur Verfügung, mit der wir unserem Feind gegenübertreten können, mit der wir unseren Feind besiegen können. Epheser 6, Abvers 10 bis 13. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Im Anschluss an Vers 13 folgt die Aufzählung und die Beschreibung der Waffenrüstung Gottes. Und alleine diese könnte man zum Inhalt einer ganzen Predigtreihe machen. Aber ich möchte hier auf den Vers 13 eingehen. Dort steht, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Sich zu behaupten auf dieser Kampfbahn als Kind Gottes ist überlebenswichtig. Und Jesus nachzufolgen ist nicht mit der Bekehrung oder mit der Taufe beendet. Es ist ein aktiver, ein immer fortwährender Zustand. Und ich habe mal in dem Duden nach dem Wort Nachfolgen gesucht, also was das Wort Nachfolgen bedeutet. Und dort stehen zum Beispiel, andere Worte für Nachfolgen ist zum Beispiel, sich an jemandes Ferse heften, hinterherlaufen und so weiter. Alle Synonyme, also inhaltgleiche Worte, sind Worte, die eine Aktivität beschreiben. Da tut man etwas. Nachfolgen, Jesus nachfolgen heißt aktiv sein. Nachfolgen heißt kämpfen gegen das Fleisch und gegen den Teufel. Nachfolgen ist ein Wettkampf, ein Wettlauf auf der Kampfbahn. Die Rettung, die Gott uns geschenkt hat, sollte nicht irgendetwas sein, was wir in die Vitrine stellen, wie ein Pokal oder eine Medaille, nur um es zu betrachten. Es sollte nicht etwas sein, was wir wie ein Museumsstück betrachten. Die Rettung ist etwas, was wir leben sollen. In Galater 5, Vers 25, das haben wir auch gerade gelesen, dort steht, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir schon Gottes Kinder sind, dann lasst uns auch gemäß dieser Stellung wandeln. Das erwartet Gott von uns. Dem sollen wir nachstreben. Und wenn wir zielgerichtet in dieser Kampfbahn laufen, dann verherrlichen wir damit unseren Herrn und Gott. Und dazu sind wir eigentlich erschaffen. Was bringt es Gott, wenn seine Gemeinde immer größer wird, die Verherrlichung innerhalb der Gemeinde jedoch abnimmt? Es geht nicht erstrangig darum, um uns, sondern es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Gott soll die Ehre bekommen, die ihm gebührt. Und wie das funktioniert, das können wir im Epheser 1 nachlesen. Es geht nicht darum, dass ich viele Dienste ausführe. Gott möchte nicht, dass ich einfach mit Arbeit überhäuft werde. Gott ist keiner, der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufstellt. Er möchte, dass du ein geheiligtes Leben führst. Und dann wirst du ihm auch mit deinem Dienst verherrlichen. Echter Glaube ist keine Religion, kein stumpfes Befolgen von Geboten oder Erledigen von Aufgaben. Glauben ist kein Abhaken einer To-Do-Liste. Und wir sollten unser Leben in der Nachfolge Jesu leben, das heißt Reinigung und Heiligung. Das heißt Kampf gegen den Teufel und die Sünde und ein Leben zum Lobe seiner Herrlichkeit, zur Verherrlichung des Herrn. Du hast die Möglichkeit, am Start der Kampfbahn zu stehen und den Kampf zu verweigern. Dann hast du den Sinn deiner Errettung nicht verstanden. Du hast die Möglichkeit, dich mitten auf der Kampfbahn niederzulassen und stolz über deine Entbehrung und Aufopferung zu berichten. Du kannst sogar dabei die anderen stören. Aber während du über deine Opfer und deine Enthaltsamkeit berichtest, verlierst du das Ziel aus den Augen. Du hast die Möglichkeit, dich während dem Wettkampf von vielen zeitfressenden Dingen ablenken zu lassen. Diese Dinge kosten Zeit und Kraft und diese investierst du auch. Dann bist du wie jemand, der in die Luft schlägt. Du stehst in Gefahr, den Siegeskranz aus den Augen zu verlieren und selbst vom Teufel getroffen zu werden. Oder du kämpfst in der Kampfbahn und bist fokussiert, das Ziel zu erreichen und die Belohnung vom Herrn zu erhalten. Und das, was ich jetzt alles vorgetragen habe, ist nicht etwas, womit ich euch belehren möchte, sondern es ist etwas, was auch mich zuallererst betrifft. Ich habe mich in vielen dieser Punkten wiedergefunden. Und es geht heute auch gar nicht darum, ein fehlerloses Leben zu führen, keine Fehler zu machen als Christ. Paulus sagt über sich selbst in Philipper 3, Vers 12 bis 14, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus ist nicht perfekt. Genauso wie ich nicht perfekt bin und du nicht perfekt bist. Aber Paulus ist fokussiert, zielgerichtet. Er richtet sein Leben nach dem Ziel aus. Und zum Schluss konnte Paulus sagen, in 2. Timotheus 4, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Vielleicht hast du dir das Ganze jetzt angehört und sagst dir selbst, na gut, ich bin noch kein Kind Gottes, deswegen habe ich nichts damit zu tun. Vielleicht kennst du Christen, Kinder Gottes in deiner Umgebung, die den Kampf scheuen und vielleicht auch abschreckend langweilig wirken. Gott nachzufolgen ist Action und Kampf. Gott nachzufolgen ist Erlebnis und Beziehung. Auch wenn es mal tote Punkte gibt, so wie bei dem Langläufer, dann ist es aber so, dass das Ziel uns durch diese Zeit trägt. Der Blick auf das Ziel motiviert uns in dieser Zeit. Du lebst, sonst wärst du nicht hier. Aber welches Ziel verfolgst du mit deinem Leben? Vielleicht möchtest du dem Steve Jobs nacheifern und etwas Großes auf dieser Erde bewirken oder hinterlassen. Aber nur Gott kann deinem Leben echten Sinn geben. Und deswegen lade ich dich ein, dass du dich heute für den einzig sinnvollen Kampf entscheidest und für ein lohnendes Ziel. Und denen, die schon Gottes Kinder sind, denen, die oft in dieser Kampfbahn stehen, denen möchte ich folgenden Wunsch mitgeben, Hebräer 6, Vers 11 und 12. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Ich wünsche denen, die in dieser Kampfbahn stehen, ein Leben, das auf das Ziel ausgerichtet ist. Amen.